und da kam ich auf einen Text, der mich sehr beschäftigt hat, und die gute Zusammenfassung von Sonntag hat es nochmal bestärkt, die Leo dann rund geschickt hat, aus Hebräer Kapitel 12. Denn hier verbindet sich ein Stück weit beides, das, was wir über den Zorn hatten am Sonntag, aber auch die Geschichte Josefs. Denn die Geschichte Josefs zeigt ja im Grunde genommen genau das, was einmal kurz die Brüder in ihrem Zorn, aber dann das gute Beispiel, wirklich das positive Beispiel von Josef, wie er mit Ungerechtigkeit, mit Gemeinheit, mit schwierigen Situationen umgeht und welche Antwort er darauf gibt. Und daher ist, glaube ich, dieser Text hier sehr zentral, weil er thematisch einfach zwar nicht, sagen wir mal, oberflächlich das Gleiche anspricht, aber doch vom Wesen her, von der Grundlage her, sehr viel von dem anspricht, was uns vor Augen stehen muss, wenn wir im Alltag Situationen erleben, die uns ja, manche Schwierigkeiten machen, die uns herausfordern, beziehungsweise die uns zum Zorn reizen oder zur Bitterkeit, eben zu diesen Sünden, die für die, also gegen die wir gewarnt werden. Also schlagt auf, Hebräer 12, und ich lese mal ab Vers 11, damit wir den Kontext haben. Hebräer 12, ab Vers 11. Alle Züchtigung aber scheint uns für den Augenblick nicht zur Freude, sondern zur Traurigkeit zu dienen. Danach aber gibt sie eine friedsame Frucht der Gerechtigkeit denen, die durch sie geübt sind. Darum richtet wieder auf die schlaff gewordenen Hände und die erlahmten Knie und macht gerade Bahnen für eure Füße, damit das Lahme nicht vom Weg abkommt, sondern vielmehr geheilt wird. Jagt nach dem Frieden mit jedermann und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Und achtet darauf, dass nicht jemand die Gnade Gottes versäumt, dass nicht etwa eine bittere Wurzel aufwächst und Unheil anrichtet und viele durch diese befleckt werden. Dass nicht jemand ein Unzüchtiger oder ein gottloser Mensch sei wie Esau, der um einer Speise willen sein Erstgeburtsrecht verkaufte. Denn ihr wisst, dass er nachher verworfen wurde, als er den Segen erben wollte. Denn obgleich er ihn unter Tränen suchte, fand er keinen Raum zur Buße. Denn ihr seid nicht zu dem Berg gekommen, den man anrühren konnte, und zu dem glühenden Feuer, noch zu dem Dunkel der Finsternis und dem Gewittersturm und so weiter, Vers 22, sondern ihr seid gekommen zu dem Berg Zion und zu der Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem und zu den Zehntausenden von Engeln und so weiter. Vers 24, und zu Jesus, dem Mittler des neuen Bundes. Und zu dem Blut der Besprengung, das besser redet als das Blut Abels. Habt Acht, dass ihr den nicht abweist, der redet. Soweit den Text. Wir sehen hier die Aufforderung, dass er sagt, jagt nach dem, Vers 14, jagt nach dem Frieden mit jedermann und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Und dann und achtet darauf, dass nicht jemand die Gnade Gottes versäumt oder, andere Übersetzungen sagen, an der Gnade Gottes Mangel leidet, dass nicht etwa eine bittere Wurzel aufwächst und Unheil anrichtet und viele durch diese befleckt werden. Wir sehen hier etwas sehr, sehr Bedeutendes, nämlich, dass er uns... Oder wir schauen erstmal den Kontext an, bevor wir auf den Inhalt eingehen. Der Kontext zeigt uns die Wolke von Zeugen. Und in der Wolke von Zeugen zeigt er uns, welche Entscheidungen die Gläubigen im Alten Testament getroffen haben, wofür sie sich entschieden haben. Dass unter anderem Mose, von dem es heißt, er die Schmach des Christus für größeren Reichtum hielt als alle Schätze Ägyptens. Also er hat sich dafür entschieden, lieber Schmach zu haben mit Christus als alle Schätze des damaligen größten Königreichs. Und so geht es weiter, da kommt einer nach dem anderen. Und es endet dann damit, dass viele der Propheten viel Ungerechtigkeit erleiden mussten. Sie wurden zersiegt, gefoltert, enterbt, enteignet und so weiter. Das heißt, viele, viele Ungerechtigkeiten, die sie von Menschen erfahren haben. Und Gott ließ all das in ihrem Leben geschehen. Josef ist da ein besonderes Beispiel, auch ein besonderes Beispiel, weil er sozusagen all das Unrecht von seinem eigenen Haus erfahren musste. Und das tut oft noch besonders weh, wenn die Nächsten, also wenn sozusagen die Menschen, die uns am nächsten sind und die Menschen, die wir sozusagen eigentlich am meisten lieben, von denen wir eigentlich die höchsten Erwartungen haben, wenn die am gemeinsten sein können, also wenn, wenn die besonders gemein sind oder ungerecht sind, das sind Dinge, die uns dann besonders attackieren. Der Hebräerbrief hat aber nachher uns gezeigt, dass Jesus unser größtes Vorbild ist. Das ist Kapitel 12, dann die ersten drei Verse. Lasst uns aufschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, und zeigt uns, dass er auf die Ewigkeit sah. Also Jesus sah auf die Ewigkeit und erduldete das Unrecht. Und er erduldete noch vollkommener wie Josef das Unrecht seiner Brüder, die Gemeinheit seiner Brüder, und er tat es mit den gleichen Mitteln, die wir haben, also die Gott uns gegeben hat. Und er musste mit den gleichen Mitteln überwinden, mit denen wir überwinden müssen. Und dann kommt die Aufforderung, Gottes Erziehung anzunehmen. Und das ist etwas Entscheidendes, denn das ist, was der Glaube sieht, nämlich der Glaube schaut in allem, was ihm geschieht, nicht auf den Menschen, durch den es geschieht, oder die Mittel, durch die es geschieht, sondern sieht Gott als erste Ursache für alles, was geschieht. Der Glaube sagt, es ist Gott, der diese Dinge in meinem Leben tut. So wie Josef, der dann eben sagte, ihr habt es böse gemeint, Gott aber hat es gut gemacht. Gott hat es gut gemeint, um eine große Rettung für euch zu schaffen. Also er sah Gottes Hand, er sah, dass Gott es getan hat, und er konnte darüber, er konnte hineinschauen, sogar mit zurückschauen, also konnte in die Vergangenheit blicken, bei all dem Unrecht, was ihm geschehen ist, und konnte die Hand Gottes sehen und Gott preisen. Er dankte Gott für das, was geschehen ist. Warum konnte er das? Und jetzt, hier kommt genau die entscheidende Frage: Warum konnte Josef das? Und warum sind wir geneigt, bei kleinerem Unrecht immer wieder auf das Unrecht zu sehen und den Stachel der Vergangenheit immer wieder in uns selbst zu fühlen und durch die Erinnerung und die Gedanken daran wieder und wieder sagen, mit dem gleichen Schmerz erfüllt zu werden, den wir hatten, als es das erste Mal geschah. Also wir erinnern uns immer wieder an vergangene Situationen. Wir denken an das Unrecht, aber nicht wie Josef denken wir an das Unrecht und sehen Gottes großes Handeln, Gottes Hand darin, sondern es sticht uns immer noch, es lässt uns nicht los, es erfüllt uns mit Groll, mit dem Zorn, mit Hass, mit Undankbarkeit, mit Anklage, eben das, was er hier schreibt, mit Bitterkeit. Und diese Bitterkeit ist, wenn ich die Schuld ist etwas, wo ich die Schuld des anderen, oft sind es Menschen, oder diese Schuld nicht loslassen kann, nicht loslassen möchte. Beziehungsweise es kann auch die Bitterkeit gegen Gott sein, wo in meinem Herzen eine Anklage bleibt, warum hat Gott das überhaupt zugelassen? Warum hat Gott das überhaupt zugelassen? Und das sind die Dinge, die sozusagen uns ein Signal geben, ein ganz wichtiges Signal, dass wir unsere Lektion nicht gelernt haben. Dass wir bei einer sündigen Antwort stehen geblieben sind. Das Gute daran ist, dass Gott uns auffordert, und dass wir das können durch Gottes Gnade, aber auch durch das, wie er uns gemacht hat, in unseren Erinnerungen zurückzugehen und das Licht des Wortes zu nehmen und die Antwort neu zu geben. Neu zu geben. Aber das heißt nicht, dass dieses Können in unserer Fähigkeit liegt, denn das, was hier geschehen muss, ist eine komplette Veränderung unserer Sichtweise. Denn das, was diese Bitterkeit von dem Tag an, wo wir sie zugelassen haben, in uns gemacht hat, das würden wir gerne für gottlose Situationen darstellen, in dem Sinne. Aber ich will das, den Text mal lesen, Jesaja 5, Vers 20. Da heißt es, wehe denen, die Böses gut und Gutes böse nennen. Die Finsternis zu Licht und Licht zu Finsternis erklären. Die Bitteres süß und Süßes bitter nennen. Wehe denen, die in ihren eigenen Augen weise sind und die sich selbst für verständig halten. Und was wir oft nicht begreifen, ist, dass dieser falsche Umgang mit diesen Ungerechtigkeiten etwas in unserem Urteil macht, das hochgefährlich ist. Und es ist deswegen gefährlich, weil es beginnt, eine Bewertung hineinzubringen, die geprägt ist von einer starken Selbstsucht. Eine Bewertung, die geprägt ist von einer starken Selbstsucht. Und deswegen fällt es Menschen auch so schwer, davon loszulassen. Zu sagen, ja, ich will aufhören, in meinen Gedanken zurückzugehen. Ich will aufhören, meinem Leid festzuhalten. Und hier kommt aber die Aufforderung von vom Hebräerbeschreiber. Er sagt, erstens, schau die Wolke von Zeugen. Zweitens, sieh die Hand des Herrn. Und drittens, das fasse ich jetzt einfach mal ganz kurz zusammen. Jage nach der Heiligung. Verstehe wieder neu, was Gottes Ziel ist. Was war Gottes Ziel mit Josef? Was ist Gottes Ziel mit jedem Gläubigen? Heiligung. Heiligung. Gott hatte, wie bei Josef, ein vollkommenes Ziel. Und er hat es in deinem Leben und er hat es für dein Leben. Und Gott bringt diese Situationen in dein Leben, weil sie so gut und heilsam sind. Und er möchte dein Denken korrigieren und ausrichten und er möchte die Herrlichkeit seines Sohnes in dir groß werden lassen. Aber was passiert, wenn ich bei der falschen Antwort stehen bleibe? Ich empfange die Gnade vergeblich. Vergeblich. Das heißt, diese Gnade bewirkt die Gnade, und das mache ich mal wieder bildlich, die Gnade, die Josef empfing, von seinen Brüdern verworfen zu werden, als Verleumder ins Gefängnis geworfen zu werden, diese Gnade hätte aus ihm einen bitteren, selbstsüchtigen, egoistischen, trauernden Mann machen können. Durch Gottes Gnade wurde er ein Mann, der nur ein Ziel hatte, seiner Familie, seinem Volk Gutes zu tun, zu segnen. Also nicht mit Zorn, nicht mit Rache, nicht mit Hass zu antworten, sondern zu segnen. Und er sagt uns hier, achtet darauf, dass ihr die Gnade, dass niemand an der Gnade versäumt. Und das bedeutet, er fordert die ganzen Gläubigen auf, gemeinsam darauf zu achten und einander zu helfen, zu verstehen, was unser Ziel ist und die Gnade wieder anzunehmen. Die Gnade, die uns erzieht, dass wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Lüste verleugnen und besonnen, gerecht und gottesfürchtig leben in diesem Zeitlauf. Die Gnade erzieht uns. Und das macht, was macht die Gnade? Sie bringt diese Bewertung, die wir haben, Böses gut, Gutes böse, die alte Bewertung, die aus der egoistischen Selbstbeurteilung kommt, die bringt die wieder zurecht und sieht wieder Gott, lässt wieder Gott sehen. Weigern wir uns dazu, weigern wir uns darin, widerstehen wir der Gnade. Und er zeigt uns, die Folge ist, wir werden immer weltlicher, immer irdisch gesinnter. Wir werden wie Esau. Wir verkaufen den himmlischen Segnungen für einen Vorteil auf dieser Erde. Und er warnt uns davor und sagt, tu das nicht. Tu das nicht. Lass dir Esau als warnendes Beispiel dienen, welche Tragik es hatte, dass ihm wichtiger wurde, was er aß, was er jetzt fühlte, als das, was Gott bestimmt hatte für die Ewigkeit. Und den Schluss habe ich deswegen gelesen, weil uns nochmal daran erinnert und sagt, schau doch mal, wie groß die Gnade ist, zu der wir gekommen sind. Wie sehr Gott zu fürchten ist. Wie wir zu den Heiligen gekommen sind, wie wir in den Himmel selbst gekommen sind, zu Christus Jesus, dem Mittler eines neuen Bundes. Das soll Ansporn genug sein, dich zu fürchten. Und er meint es positiv, ne? Dich zu fürchten, diesen Gott zu fürchten und von der Selbstumkreisung loszulassen, um Gott alle Ehre zu geben. Amen.